Ela, du bist soweit.
Ja, wenn du es bist.
Das müssen wir jetzt dazu sagen. Ela war im Urlaub, 3 Monate in Südtirol.
3 Wochen, aber.
Ach so, stimmt, ich habe Monate.
Gesagt, ich muss erstmal wieder reinkommen.
Ja, es ist wirklich so, du hast heute morgens zu mir gesagt, wir sind hier nach Selm gefahren. Du bist gar nicht mal so gut drauf heute.
Ich bin müde, aber ist egal.
Macht nichts, ne?
Nein, Profis kriegen das hin.
Freust du dich trotzdem auf Marie?
Immer.
Hallo Marie.
Hallo,
schön, dass du da bist.
Ja. Wir freuen uns. Marie aus Dortmund, stellen dich natürlich gleich näher vor, aber wie wir das immer hier so machen, Traditionen sollen Traditionen bleiben, starten wir natürlich auch bei dir mit der Team 110-Frage. Bist du einverstanden?
Ich bin einverstanden.
Was soll sie auch sagen? Ela?
Ja, bitte. Darf ich mal gucken?
Gerne. Guck mal hier.
Nenne eine Sache, die du am liebsten machst.
Fußball spielen.
Nenne eins Ort, wo du gerne bist.
Bei meinen Freunden.
Und eine Sache, auf die du null Bock hast.
Frühdienst.
So, sagt Marie, 26, vom PP Dortmund. Und PP, weiß ich natürlich, was das heißt.
Was denn?
Polizeipräsidium.
Ich wusste. Ah, ich habe gedacht, du sagst Polizeipräsident.
Nein, also ein bisschen was habe ich ja gelernt all die Jahre. Hat 2017 angefangen bei der Polizei, ist 2020 fertig geworden. Bei allem anderen hätten wir uns auch Gedanken machen müssen, weil die 3 Jahre, die sind normalerweise obligatorisch. Und du bist jetzt seit 5 Jahren eigentlich auf der Straße gewesen und zwar im Wesentlichen in Dortmund Huckade Streife gefahren.
Genau.
Und seit dem 1.9.2025 bist du auf der Leitstelle.
Ja.
Sehr gut. Guck mal. Ich habe noch keinen Fehler gemacht, Ela, deswegen mach du mal weiter.
Ja, ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, um was es heute geht, wenn
dafür
ich mich richtig
ja
erinnere.
Hier.
Und zwar geht es um einen verhinderten Suizid, zu dem du halt maßgeblich beigetragen hast. Und da wäre es schön, wenn du uns einfach mal erzählst, wie es dazu gekommen ist, was ist passiert.
Ja, es ist schon ein paar Monate her. Ich meine, es wäre so Ende Januar gewesen. Wir waren eigentlich in einem anderen Einsatz, haben eigentlich einen Unfall aufgenommen und dann kam ein Einsatz rein, ein Brückenspringer, dass da gerade eine Person auf der Brücke steht, über einem Geländer schon geklettert ist. Mehrere Anrufer und wir standen halt relativ nah an der Brücke, sodass mir klar war, okay, wir sind ja eigentlich schon mehr oder weniger durch mit der Unfallaufnahme. Wir fahren schon mal hin und haben uns halt dann auf dem Weg quasi angemeldet für den Einsatz. Sind dann auch, ich glaube, es war maximal 1 Minute später eingetroffen, haben dann die Brücke auch relativ schnell gefunden, zum Glück.
Wir waren in dem Fall du und eine Kollegin,
Eine Kollegin,
ja?
Genau.
Ja.
Genau.
Ja.
Sind relativ schnell, es waren theoretisch 2 Brücken nebeneinander. Wir waren erst auf der einen Brücke und dann konnten dann von da aus die Person auf der anderen Brücke sehen, dass wir noch einmal kurz um die Ecke fahren mussten, quasi, um auf der richtigen Brücke zu stehen. Sind dann da vorgefahren und haben halt die Person schon da stehen sehen. Ja, und dann nahm das alles ein bisschen seinen Lauf.
Ich muss jetzt einfach wirklich mal ganz blöd nachfragen, was habt ihr als allererstes gemacht?
Tatsächlich direkt ausgestiegen und die Person irgendwie angesprochen. Also es waren noch 2, 3 Bürger, Passanten, die vorbeigelaufen sind, standen in der Nähe. Und halt noch viele Autos auf der Brücke, die halt, weil es sich halt auch gestaut hat, dass ich halt relativ schnell den Kontakt zu der Person auf der Brücke aufgenommen habe und meine Kollegin mit Kollegen, die dann auch irgendwann eingetroffen sind, die Brücke versucht haben, so ein bisschen freizumachen von Schaulustigen oder Passanten halt.
Was geht einem in so einem Moment vor, wenn du siehst, okay, das ist jetzt tatsächlich so, dass jemand schon auf dem Geländer steht oder sogar drüber gekrabbelt und schon bereit zum Springen? Also das ist ja so ein schmaler Grat, ne?
Ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, der Puls geht nicht höher. Also es ist schon so, dass man nimmt die Situation erstmal zur Kenntnis, versucht das irgendwie einzuschätzen, okay, wie gefährlich ist das jetzt? Brückenspringereinsätze sind jetzt nicht Alltag, so, aber es war jetzt auch nicht der erste Einsatz, den man so hat in die Richtung. Aber man kann es halt trotzdem nicht vergleichen. Man hat... Jeder Einsatz ist da irgendwie halt auch unterschiedlich, ne? Mal hat man nur Bürger, die stehen halt am Geländer. So jetzt aber in der Situation, als wir eingetroffen sind und ich dann wirklich gesehen habe, okay, der war tatsächlich schon über dem Geländer geklettert und auch freihändig stand da auf dem Geländer. Dann habe ich mir die Situation ein bisschen angeschaut. Er hatte tatsächlich nur so 10, 15 Zentimeter Platz zum Stehen auf der Seite. Wenn man dann merkt, so okay, ist doch vielleicht ein bisschen heikler jetzt die Situation, da geht der Puls auf jeden Fall schon hoch, ja.
Aber jetzt hast du gesagt, ihr habt relativ schnell Kontakt aufbauen können. Wir bleiben jetzt mal wirklich bei deinem, bei eurem Fall, weil es gibt da ja auch keinen gelernten Ablauf. Sicherlich spricht man mal über so Fälle auch irgendwann im Rahmen der Ausbildung, aber wie habt ihr ihn dann angesprochen? Also das ist ja eine ganz banale Frage, aber mit den typischen Floskeln kommt man ja da wahrscheinlich nicht weit, mit den typischen Begrüßungsfloskeln.
Nee, war tatsächlich in der Situation auch ein bisschen schwierig, weil halt unterhalb der Brücke die Autobahn verlief, wo auch noch Autos gefahren sind. Das heißt, es war so von der Umgebung her auch relativ laut. Und dann hatte ich halt, um die Person auf der Brücke nicht sofort unter Druck zu setzen, was einem halt auch so ein bisschen beigebracht wird, relativ, also nicht direkt auf der Brücke neben ihm geparkt, sondern schon echt weit entfernt. Also ich stand mit dem Streifenwagen noch nicht auf der Brücke. Ich bin an dem Tag auch gefahren, sodass ich habe halt sehr weit weit entfernt geparkt.
Also um erstmal Distanz zu wahren.
Um halt nicht zu provozieren. Ich fahre jetzt vor bis neben ihn und er springt halt.
Ja,
ne?
Ja.
Das heißt, es war laut, ich stand weit entfernt, also es war weniger ein Ansprechen, sondern eher ein Anschreien. Also ich habe halt geschrien und aber halt versucht, irgendwie beim Schreien trotzdem ruhig zu bleiben, halt nicht dieses Druck aufbauen, schreien, sondern erstmal versuchen, dass er mich überhaupt hört und mir auch zuhört und merkt, okay, ich versuche gerade ein Gespräch aufzubauen. Also noch nicht, es ging da noch nicht wirklich in die Tiefe vom Gespräch her, sondern es war eher so, ja, die Aufmerksamkeit so ein bisschen auf mich lenken, dass wir halt irgendwie im weiteren Verlauf dann ein Gespräch aufbauen können.
Aber da kam dann auch in dem Fall was zurück?
Ja, auf jeden Fall, genau. Also am Anfang war er eher negativ eingestellt, also er wollte nicht so richtig mit mir reden, weswegen ich mich halt auch nicht weiter in seine Richtung bewegt habe, sondern es bei diesem Anschreien blieb erstmal. Er hatte Phasen zwischendurch, wo ich dann wieder mit ihm sprechen konnte und immer noch schreien musste. Und dann habe ich es halt so ein bisschen auf die Schiene gelegt, okay, ich verstehe dich nicht so gut und ich muss hier die ganze Zeit schreien, ob ich nicht ein bisschen näher kommen könnte, so in die Richtung.
Das hat er dann auch zugelassen?
Mal ja, mal nein. Also halt immer, wenn er gesagt hat, ja, bin ich halt näher gekommen, aber sobald er halt gesagt hat, stopp, bis hier und nicht weiter, bin ich dann halt auch nicht näher gegangen.
Also, aber du hast es dann ja irgendwie geschafft, trotzdem Vertrauen zu ihm aufzubauen, weil das war wahrscheinlich nicht in 5 Minuten beendet, das Gespräch zwischen euch, dass er vielleicht wieder zurück übers Geländer...
Das ging tatsächlich insgesamt 40 Minuten.
Das muss ja extrem lang sein, oder? Also ich meine, 40 Minuten in so einer Ausnahmesituation stelle ich mir wirklich unfassbar lang vor.
Ja, unfassbar lang, vor allen Dingen, weil auch alle zugeguckt haben. Also klar, keine Passanten oder Bürger, die waren irgendwann weg. Die Autobahn wurde dann auch gesperrt durch die Kollegen von der Autobahn. Die haben dann den Verkehr rausgenommen. Aber trotzdem stehen unten auf der Autobahn auf beiden Seiten in Entfernung Kollegen. Die Feuerwehr steht da, auf der Brücke standen Kollegen und die Feuerwehr. Und alle Augen waren so irgendwie auf einen gerichtet und man wusste genau, irgendwie dreht sich's gerade darum, dass du halt diese Person von der Brücke sprichst und dann ja nicht nur die Kollegen, die halt vor Ort sind, sondern dann ist ja auch noch die Leitstelle, die einem dann so ein bisschen noch, ja nicht mithört, aber die dann natürlich auch die ganze Lage irgendwie versucht zu überblicken und man weiß schon, dass gerade ein paar Kollegen den Blick auf einen gerichtet haben.
Aber dir war dann irgendwann schon relativ schnell klar, das bleibt bei dir, diese ganze Situation, weil manchmal ist es ja auch so, dass andere Einheiten dann übernehmen in extremen Lagen, Situationen. Ja. Verhandlungsführerinnen, Führer gibt es ja bei der Polizei auch. In dem Fall hört sich so an, als hättest du dann weitergemacht.
Genau. Ich habe tatsächlich den Funkkanal, ich habe immer so einen Stecker im Ohr, den hatte ich zwar noch im Ohr, aber ich habe irgendwie gefühlt in dem Moment, wo man halt so ein bisschen gemerkt hat, okay, das wird hier noch ein bisschen dauern, auch nicht mehr richtig zuhören können, auch beim Funk, weil man natürlich so ein bisschen im Tunnel dann auch war.
Verständlich,
Es war aber tatsächlich, wie ich im Nachhinein dann erfahren habe, das habe ich auf der Brücke tatsächlich gar nicht mitbekommen, die Verhandlungsgruppe auch schon unterwegs. Genau.
Ja gut, die brauchen natürlich auch eine Weile,
bis sie da sind. Ja, ich weiß tatsächlich gar nicht, woher die kamen, Essen, Münster oder so, aber die waren auf jeden Fall kurz. Kurz bevor die eingetroffen sind, ist er tatsächlich dann schon übers Gelände wieder zu mir geklettert.
Und wie ist das passiert?
Ja, genau.
Ja, 40 Minuten harte Arbeit.
Ja, kurze Frage, kurze Antwort. Aber willst du noch ein bisschen mehr beschreiben? Also gab es so einen aus deiner Sicht auslösenden Moment?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, es war eher einfach 40 Minuten lang irgendwie reden. Wir haben natürlich dann halt auch viel über sein Leben geredet, was im Moment bei ihm so los ist, was jetzt die Gründe sind, warum er da so steht. Ich bin halt immer näher gekommen, also weil ich halt immer gesagt habe, so ja, wir schreien uns immer noch an und ich bin immer noch super weit entfernt und kann ich nicht näher kommen. War da tatsächlich auch noch ein Passant, der bevor wir eingetroffen sind, so ein bisschen die Gesprächsbindung zu ihm hatte. Ein älterer Herr tatsächlich. Der war auch noch relativ lange mit mir auf der Brücke, stand aber weiter entfernt. Also der Herr stand gut noch ein paar Meter hinter mir, hatte aber auch dann immer wieder zwischendurch probiert, wenn ich jetzt so gerade das Gefühl hatte, boah, ich kriege irgendwie doch keine Bindung und irgendwie drehen wir uns hier im Kreis, dass er natürlich dann in Begleitung von Kollegen, also er stand da nicht alleine, der Passant, auch nochmal zwei, dreimal versucht hatte, mit ihm zu reden, sodass die Person auf der Brücke dann auch so ein bisschen abgelenkt war, sodass ich dann auch in dem Moment, wo er mich gerade nicht angeguckt hat, irgendwie in die andere Richtung geguckt hat, auch nochmal ein paar Meter vorarbeiten konnte. So. Aber es war echt ein schmaler Grat. Also er hat halt mehrmals echt laut und panisch gerufen, bleib stehen, ansonsten springe ich jetzt wirklich. Die Situation wurde halt auch ein bisschen, also für mich ein bisschen riskanter, als ich gemerkt habe, dass er stark alkoholisiert war. Und er halt auch oft die Arme so zur Seite gestreckt hat und sich so ein bisschen nach hinten gelehnt hat und sich dann so im letzten Moment wieder am Geländer festgehalten hat, um halt nicht nach hinten zu stürzen. So, dass halt ich nicht nur die Gefahr im Kopf hatte, okay, er möchte springen, um sich halt zu verletzen, zu suizidieren, sondern auch, dass er abrutscht, weil er halt so alkoholisiert war und echt nicht viel Trittfläche hatte, was halt den Druck noch so ein bisschen erhöht hat, da irgendwie doch schneller zum Ziel zu kommen. Ja, irgendwann hat es geklappt. Ich stand relativ nah an ihm. Es war Ende Januar, es war sehr kalt. Ich habe gezittert, weil ich halt auch schon ein bisschen auf der Brücke stand. Vielleicht auch ein bisschen die Situation, die Nervosität in dem Moment. Er hat das gesehen, dass ich gezittert habe. Und ich meinte immer so, oder ich habe ihm ja schon meinen Namen gesagt. Wir waren beim Du, so, weil man ein bisschen auch gelernt bekommen hat oder gezeigt bekommen hat, dass das auch so ein bisschen Vertrauen entwickelt. Ich habe gezittert, er hat gesehen, dass ich kalte Hände hatte. Ich meinte, ich habe immer kalte Hände. Da meinte er so, ja, zeig mal oder lass mich mal fühlen oder irgendwie sowas. Ne? Ja, sodass ich dann so aus ein, zwei Meter Entfernung ihm die Hände entgegengestreckt hat, sodass wir da dann zwei, drei Minuten lang tatsächlich so standen, dass ich seine Hand dann auch festgehalten habe. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ja, wir kommen aus der Situation nicht raus. Du kletterst übers Geländer oder ich ziehe dich übers Geländer. Und dann ist er dann auch rübergeklettert, ja.
Wie war der Moment für dich?
Boah, mir ist ein großer Stein vom Herzen gefallen, ja. Aber einfach aufgrund der Gesamtsituation, ja. Doch.
Wie bist du danach damit umgegangen? Also das ist ja wirklich eine extreme Ausnahmesituation, wo andere lange drauf geschult werden, so um dann eben aus der Verhandlungsgruppe raus dahin zu kommen zu solchen Einsätzen. Das ist ja nochmal anders als das, was man so im Studium vielleicht mitbekommt auf dem Weg oder in Gesprächen. Wie ging es dir denn danach mit dem, was passiert ist?
Es war aufregend so, also vor allen Dingen, als ich dann, wir haben den die Person dann mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus begleitet und er hatte sich halt gewünscht, dass wir, dass ich dann dementsprechend im Krankenwagen auch mitfahre. Also es ist halt immer so, wenn jemand dann eingewiesen wird, dass dann von der Polizei begleitet wird. Mein DGL, der vor Ort war.
Dienstgruppenleiter.
Dienstgruppenleiter.
Wow. Ja, ich passe genau mal auf.
Der hatte mich auch direkt gefragt, ob ich das überhaupt machen möchte, ob ich mir das zutraue oder ob ich erstmal ein bisschen runterkommen zur Wache möchte. Bin dann aber tatsächlich auch mitgefahren. Ja, es war aufregend, aber es wird auch viel nachgefragt. Also die Kollegen fragen alle nach, der Dienstgruppenleiter ist sofort zu mir gekommen, ob ich da irgendwie Unterstützung brauche, ob ich nochmal mit irgendwem sprechen möchte oder so. Genau, die Tage danach auch immer wieder angerufen worden, angeschrieben worden, ob alles okay ist. Also das, da achtet auf jeden Fall, achten heutzutage zum Glück inzwischen sehr, sehr viele drauf. Und das in dem Fall war es für mich, also ich war, ich glaube, relativ abgeklärt dann auch. Tat natürlich gut mit den Kollegen, dann einfach danach nochmal irgendwie nach dem Dienst im Keller zu sitzen und mit denen zu sprechen. Das ist schon sehr wertvoll. Und da ist man auch sehr dankbar für dann für sowas. Ja.
Und es ist ja auch gut ausgegangen. Ne? Also ja, er ist auf jeden nicht Fall gesprungen, du hast es geschafft, ihn da runter zu holen.
Ja.
Und von daher ist es ja gut ausgegangen. Und das ist ja auch nochmal ein Unterschied, als wenn jetzt jemand dann tatsächlich gesprungen
wäre.
Ja,
auf jeden Fall.
Das ist eine ganz andere Situation.
Habe ich tatsächlich im Nachgang auch gesagt. Ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre, so wenn er jetzt tatsächlich gefallen, gestürzt wäre. Weiß man nicht, aber so die Unterstützung innerhalb der Dienstgruppe ist da schon doch sehr hoch gewesen, ja.
Eine Polizeifamilie.
Ja, auf jeden Fall, definitiv.
Was war dein Antrieb eigentlich damals, Marie, zur Polizei zu gehen?
Bei die Frage beantwortet wie beim Assessment Center oder ehrlich?
Nee, bitte, hier ausschließlich ehrlich.
Na, ehrlich.
Ja. Ja. Ich wusste tatsächlich nicht so recht, was ich machen sollte nach dem Abitur. Bin direkt quasi nach dem Abitur angefangen oder wollte direkt anfangen, irgendwas zu machen. Und ich spiele Fußball. Zwei meiner alten Trainer waren tatsächlich damals schon bei der Polizei, haben hier und da mal was erzählt und irgendwie hörte sich das alles immer ganz spannend an. Bei mir ist aber tatsächlich niemand aus der Familie bei der Polizei und bei Freunden damals auch noch nicht gewesen. Da habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal, wenn es nichts für mich ist, dann ist das so, aber erstmal reinschnuppern, eigentlich klang es ganz interessant, dann habe ich mich beworben.
Jetzt würde mich aber doch nochmal ganz kurz die Antwort aus dem Assessment Center interessieren.
Ja. Ich möchte Menschen helfen, also ich arbeite schon immer gerne mit Menschen zusammen, ja. Möchte einen aktiven Beruf machen, nicht nur am Schreibtisch sitzen.
Ja.
Irgendwie sowas war es.
Es hat offensichtlich gereicht.
Ja.
Und war ja gut, dass es gereicht hat.
Ja, ich wollte gerade sagen, und jetzt aus heutiger Sicht hast du doch alles richtig gemacht.
Ja, oder doch, nicht? Ich bin schon sehr zufrieden, ja, auf jeden Fall. War die richtige Entscheidung.
Ja. Also im Streifendienst erlebt man ja unheimlich viele Sachen, ne? Und das hat dir wahrscheinlich richtig viel Spaß gemacht, weil es auch eben so abwechslungsreich ist. Und jetzt sagte Daniel ja eben bei deiner Vorstellung, dass du auf der Leitstelle bist. Kannst du da auch schon ein bisschen was zu erzählen oder sagst du, ach, so lange ist das noch nicht, ich gucke mir das erstmal an und...
Ja, es ist halt jetzt seit dem 1.9., also ein paar Tage bin ich dann jetzt dabei. Man bekommt ein paar Einblicke auf jeden Fall. Man ist mal nicht so ganz entfernt von der Straße, weil man halt einfach die Einsätze aus einer anderen Sicht sieht und verarbeitet und weitergeben muss. Es ist eine ganz andere Arbeit, aber auch eine super spannende Arbeit, weil das, was man auf der Straße nicht unbedingt mitbekommt, das läuft halt dann im Hintergrund alles und das lernt man halt jetzt oder sieht man jetzt, was da so für Abläufe im Hintergrund stattfinden. Auf jeden Fall auch eine sehr spannende Arbeit, ja.
Und auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich so, dass es dich bestimmt auch noch in den Fingern juckt, wenn dann Einsätze da sind, wo man selber gerne auch dabei gewesen wäre, oder?
Habe ich am Anfang tatsächlich gedacht, dass das öfter mal der Fall sein wird. Mhm. Ich bin tatsächlich bis jetzt ganz froh mit der Entscheidung und fühle mich tatsächlich auf der Leitstelle echt wohl. Also es sind schon Einsätze, wo man sich so denkt, ach, das klingt ganz spannend, aber es sind auch viele Einsätze, wo man sich dann einfach so denkt, ich bin auch froh, hier im Warmen zu sitzen.
Und was hat dich irgendwie bewogen, dahin zu gehen zur Leitstelle?
Mal was anderes sehen, wieder was anderes lernen, ein bisschen anders gefordert zu werden. Es war jetzt tatsächlich in den Jahren auf der Straße nach 5 Jahren schon so. Es waren immer abwechslungsreiche Einsätze, aber es kam nicht mehr viel Neues, nicht mehr viel, wo man so richtig gefordert wurde. Es waren immer noch coole Einsätze dabei, aber es waren auch viele Einsätze, wo man dann nach 5 Jahren gesagt hat, so, ich würde jetzt auch einfach mal wieder gerne was Neues lernen, was Neues sehen.
Aber dann war ja das Schöne in deinem Fall, es hat funktioniert.
Ja, funktioniert, ja.
Ne, also wenn man dann wirklich auch sich reinversetzt jetzt und vielleicht der eine oder die andere sagt, hör mal, ich möchte auch mal ein bisschen Abwechslung, kann man das machen bei der Polizei? Du hast dann einfach für dich mal ein bisschen überlegt oder war Leitstelle eigentlich relativ schnell bei dir im Kopf so? Das könnte es doch sein. Weil es gibt ja noch Hundestaffel, Fahrradstaffel, zig andere Möglichkeiten.
Kann man ja alles im Podcast hören. Ne?
Selbstverständlich.
Möglichkeiten gibt es da auf jeden Fall sehr, sehr viele. Auch mit einem Grund, warum ich mich damals auch beworben habe. Weil es halt einfach ein Beruf ist, wo du so viele Sachen machen kannst. Also es ist nicht nur, du fängst irgendwo an und weißt, du sitzt jetzt den Rest deines Lebens an dieser Stelle, sondern es sind einfach so viele Sachen, die da in Frage kommen, die einen auch irgendwie interessieren. Für mich war es irgendwie so, dass ich schon mit dem Arbeiten auf der Straße ja nicht abgeschlossen hatte, aber ich wusste, es wird irgendwann Zeit, so, es ist nicht mehr so, dass ich denke, so geil, jetzt arbeiten, sondern es war irgendwann so, ja, ich möchte... Der Drang, was Neues zu lernen, sich weiterzuentwickeln, war da. Leitstelle ist halt noch nicht so ganz entfernt, noch nicht so ganz was anderes, sondern einfach eine andere Sicht von Straße. Und das war für mich so ein Grund, das zu machen.
Und für den Drang, etwas Neues zu lernen, haben wir ja extra hier noch wirklich einen langjährigen, erfahrenen Kollegen. Das ist der Herr Kollege Julian Kösters. Der erfüllt jedes Mal so ein bisschen den Bildungsauftrag hier bei der Polizei Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Ob das so ein Auftrag ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich heute wieder was mitgebracht.
Und zwar, ach, soll man gar nichts lernen bei euch, oder was? Du sagst, das ist gar kein Auftrag bei euch.
Bei mir.
Ach so.
Für euch. Ja, bei euch kann ich nichts mehr beibringen.
So ist Dankeschön. Das. Hast du gerade noch die Kurve gekriegt. Eben, Kurve kriegen bei der Polizei Nordrhein-Westfalen. War doch auch mal ein Slogan bei euch, oder?
Ist auch so. Ist auch tatsächlich etwas, was schon hier war. Da müsstest du dich auch sehr gut auskennen, weil die Gäste hattest du auch bereits hier.
Bevor natürlich. Uns verrennen, mein Setz dich doch mal eben, Julian. Komm, ich mach dir mal den Stuhl frei hier.
Mein rechter Platz ist frei.
Oh, jetzt stolpert er gerade hinter den Kulissen über die Kabel.
Wünsche mir den Mann mit dem Kugelschreiber
herbei. Wenn Sie das erleben können.
Das Problem ist jetzt, dass du kein Mikro, ne?
Aber kein Problem.
Tut eigentlich auch mal ganz gut, diesen Podcast.
Überlegen kann er ja auch ohne Mikro.
Wenn jetzt mal einfach auch nicht redet.
Die Negativkommentare bitte alle an julian.de oder wie war das?
Ja, ganz genau, das ist die richtige Adresse. Und das wird geschnitten. Okay, um jetzt diesen etwas zu langen Intro jetzt auch mal ein bisschen abzukürzen. Es ist wieder Zeit für True or Untrue Crime. In dieser Kategorie müsst ihr aus zwei Kriminalgeschichten die wahre Geschichte herausfinden. Eine ist also nicht wahr, ist frei erfunden und hat nichts mit der Realität zu tun. Die andere hat sich aber dann tatsächlich mehr oder weniger so auch zugetragen. Ich fange an mit Geschichte 1. Ich bitte euch, gut zuzuhören und dann nachher die Wahl zu treffen.
Wir sind wieder ein Team, ne? Marie, Ela und ich.
Ein Team, ja. Und müsst alle zusammenarbeiten. So, ja, wie es bei der Polizei immer ist, denn Polizei ist Teamsache. Im Dezember 2019...
Falsch.
Kann man den auch komplett muten, also als Person? Im Dezember 2019 kam es in Deutschland zu einem ungewöhnlichen Überfall. 4 Männer betraten einen Supermarkt mit dem Ziel, Geld aus dem Safe zu stehlen. Einer der Täter hatte dabei eine besonders skurrile Methode. Er benutzte einen Staubsauger, um die Geldscheine direkt aus dem kleinen Tresorschlitz zu saugen, in dem man eigentlich nur Geld hineinwerfen kann, aber nicht herausnehmen kann. Durch die Saugtechnik funktionierte das Herausnehmen aber ziemlich gut, denn es kam dadurch ca. 60.000 Euro.
Ich finde übrigens super, dass du das wie ein Staubsaugervertreter vorträgst, die Geschichte.
Die Polizei konnte die Täter schließlich fassen und der Drahtzieher wurde zu 4 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Das war die Geschichte 1, der Staubsaugerraub.
Spannend.
Ja,
der Supermarkt.
Okay. Der Staubsaugerraub. Ja. Die zweite Geschichte... übertitelt mit den Worten der Parkplatzpolier. In einer Tiefgarage in einer finnischen Großstadt bemerkten die Anwohner eines Mehrfamilienhauses über Wochen hinweg ein seltsames Phänomen. Immer wieder waren ihre Autos über Nacht poliert und glänzten wie neu. Allerdings ohne, dass jemand darum gebeten hätte. Niemand wusste zunächst, wer hinter dieser glänzenden Attacke steckte. Es gab keine Einbrüche, keine Beschädigungen. Nur perfekt saubere Fahrzeuge am Morgen. Die Verwirrung war groß und die Polizei wurde eingeschaltet, nachdem mehrere Bewohner Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet hatten. Schließlich entdeckten die Ermittler den Täter. Es handelte sich um einen Mann, der heimlich über die Parkplätze schlich, um Autos zu polieren. Sein Motiv war skurril, aber harmlos. Er wollte die Welt einfach ein kleines bisschen schöner machen und testete gleichzeitig seine selber entwickelte Autopflegeprodukte. Und das war der Parkplatzpolier.
Oh, das finde ich eine schöne Geschichte.
Jetzt ist eure Zeit gekommen, euch zu beraten, welche Geschichte nun richtig und welche falsch ist.
Wie lange haben wir? Halbe Stunde, oder?
Nein, circa eine halbe Minute.
Zeit läuft schon, ne? Mhm.
Also ich hätte ja was im Kopf, aber ich warte.
Marie, was meinst du denn?
Boah, vom Gefühl her beide sehr banale Geschichten. Mein Gefühl sagt gerade die zweite Geschichte.
Ja, dass die wahr ist, ja, oder? Ich finde das auch. Ich finde das schön, wenn es so Menschen gibt und wenn die wahr wäre, weil die erste ist ja Daniel und du.
Ich glaube halt auch diese Lache von ihm, diese gekünstelte in der zweiten Geschichte, das war ein Täuschungsversuch.
Ja, ja, ja. Ja, ich meine, da kann ich ruhig auch bestehen, ich kann, die glänzende Attacke, das finde ich einfach so ein schönes Wortspiel. Ja. Bin ich ein bisschen drüber gestolpert.
Also ich wäre für B.
Ich drücke B. 2.
Wir loggen alle B ein.
Alle loggt ihr B ein?
Ja.
Und jetzt kommt's. Pass auf.
Wahr ist tatsächlich nicht Geschichte Nummer 1.
Nein.
Ja. Es ist nicht dein Ernst.
Das hat sich zugetragen im Tauberbischofsheim 2019. Und tatsächlich wurde es auch noch ein bisschen schlimmer, denn dort wurden auch die Angestellten bedroht und erlitten auch leichte Verletzungen damals.
Mit einem Staubsauger.
Die wurden auch tatsächlich verhaftet. Und ja, die haben mit einem Staubsauger dort diesen Safe ausgeräumt, indem sie die Geldscheine dort rausgesaugt haben. Ja.
Um Gottes Willen.
Das wäre wahrscheinlich jetzt so ein Einsatz, Marie, wo du aber doch nochmal zurück wollen würdest auf die Straße, oder?
Ja, danke, Julian.
Damit ist mein Job wieder getan und leider hat es diesmal nicht funktioniert.
Schade.
Aber eure Gedanken, das Gute in euch zu denken, dass es Menschen wie diese geben soll.
Hör auf, das schön zu quatschen.
Aber ich finde, das wäre doch mal eine schöne Idee, wenn jemand genau so eine Intention hat, oder? So ein
Mittelchen. Julian Köst, das ist schon lange wieder weg, der muss staubsaugen.
Dafür verrate ich auch gerne meine Anschrift. Mein Auto hätte das mal dringend nötig.
Ja. Wie ist denn deine Anschrift eigentlich?
Die verrate ich ja jetzt nicht. Ich brauche erstmal jemanden, der die Idee hat.
Ja, die entwickeln wir aber relativ schnell.
Ja, ist klar. Und dann gibt es die auch nur auf Nachfrage.
Okay, wie kommen wir jetzt vom Staubsaugen in die Leitstelle wieder?
Ich weiß noch, was ich fragen wollte, aber da kam hier True or Untrue Crime.
Bitte.
Mich würde nämlich interessieren, ob du denn so ein bisschen reingeschnuppert hast vorher. Hast du eine Hospitation gemacht bei der Leitstelle?
Genau, also bei uns in Dortmund ist es eigentlich so vorgesehen, dass wenn man zur Leitstelle möchte, dass man vorher einmal hospitiert, weil es ja doch schon echt was ganz anderes ist. Viel technisch, viel Arbeit, das passt nicht zu jedem und einfach um da nicht Gefahr zu laufen, man wechselt hin und es ist echt gar nichts für den, sagt man vorher einmal zumindest hospitieren.
Ja, genau. Und wie ist so die Umstellung von dich? Also im Streifendienst ist man ja ziemlich viel draußen, man bewegt sich ganz viel. Klar, man hat natürlich auch seine Schreibarbeiten, die man in der Wache dann ja leistet. Und eine Leitstelle ist ja eher eine sitzende Tätigkeit, aber du hast wahrscheinlich den Ausgleich immer noch über deinen Fußball, oder?
Ja, genau. Also ich mache so parallel relativ viel Sport, von daher, klar, es ist was anderes. Mhm. Dass, ich glaube, der größte Unterschied ist, man ist halt nicht mehr so viel an der freien Luft unterwegs. Aber dadurch, dass ich privat halt viel Sport mache, ist die Umstellung für mich, es ist eine Umstellung, aber es ist jetzt nicht allzu groß, ja.
Wie ist es nachts für dich? Also ich bin gar kein Nachtkind, ne? Ich bin eher so ein frühes Vögelchen. Für mich wäre das, glaube ich, ziemlich anstrengend, nachts auf der Leitstelle zu sitzen.
Ja, also auf der Straße ist es so, wenn man nachts nichts zu tun hat, fährt man raus und... Genau. Guckt sich halt viel an.
Genau. Ja, genau.
Das ist mit einer der größten Umstellungen, aber bei uns ist, wie gesagt, ich bin jetzt auch noch nicht so lange da. Habe jetzt auch noch nicht so viel Nachtdienste auf der Leitstelle gemacht. Am Anfang ist alles irgendwie aufregend und alles irgendwie spannend. Am Anfang gibt es natürlich auch viele, wo man sich einlesen kann, viel nachlesen, viel recherchieren. Aber es ist tatsächlich dann bei uns so, dass wir während des Nachtdienstes, wenn nicht viel los ist, dann auch Übungen machen mit irgendwelchen Lagen, die dann fiktiv sind, wo wir dann halt sowas trainieren, genau.
Aber auch da seid ihr wahrscheinlich, also muss ich jetzt wirklich mal nachfragen, weil nachts war ich noch nie auf der Leitstelle, seid ihr wahrscheinlich nie alleine, oder?
Nein, also wir sind schon meistens so um die 10 Leute dann auf der Leitstelle, auch so. Im Nachtdienst auch.
Ja gut, Dortmund.
Dortmund ist was
ist so. Ist nicht genau. Der oberbergische Kreis.
Wie sieht es in Gummersbach aus? Sitzen da mehr als... Eine Person.
Ja,
ja. Gott sei Dank, dann müssen wir das nicht rausschneiden jetzt, weil Julian hat schon im Hintergrund wieder gezuckt, aber zwei sitzen in Gummersbach, ne?
Ich denke Minimum, ja. Nachts war ich da ganz am Anfang immer mal gucken, weil einen das ja auch interessiert.
Aber es ist ja wirklich so, ne? Also ich frage mich das, also wenn es dann wirklich mal, es ist Nacht und man hängt dann so am Telefon oder so und wartet dann, dass einer anruft. Und dann wartet man ja halt auch. Aber deswegen fand ich interessant, dass Marie, du gerade sagst, ihr könnt dann auch Übungen machen. Ne? Was sind das zum Beispiel für Übungen dann auf der Leitstelle?
Ich war tatsächlich jetzt noch nicht dabei, als wir das gemacht haben, weil, wie gesagt, ich noch nicht so lange da bin und ich noch nicht so viele Nachtdienste dementsprechend gemacht habe.
Aber warst du schon neugierig, hast mal nachgefragt, was das für Übungen sein könnten?
Ja, es sind halt irgendwelche Lagen, die fiktiv sind. Also okay. Dann wird trainiert, irgendwer denkt sich eine Übung aus. Ja. Das können alle möglichen Lagen sein. Also,
könnte sein, dann kommt einer raus, sagt, pass mal auf, da sind Leute mit Staubsaugern unterwegs oder so?
Das jetzt nicht. Ich glaube, es geht da primär um größere Lagen.
Okay. Ja.
Genau, wo halt dann vor allen Dingen dann auch die Neuen, die jetzt gerade bei uns auf der Dienstgruppe neu sind, dann teilnehmen sollen, dass noch ein bisschen größere Lagen auch trainiert werden, was alles noch so gemacht werden muss.
Warst du eigentlich mal auf der Leitstelle, Ela?
Nur zu Besuch. Aber hospitiert habe ich tatsächlich nicht. Ne.
Was heißt denn dann zu Besuch? Also warst du mal auf einen Kaffee da? Oder?
Nee, man guckt sich das tatsächlich mal an und kriegt natürlich auch ein paar Gespräche mit. Und einfach, dass man die Leitstelle auch mal gesehen hat, weil ich finde es schwierig, wenn du im Streifendienst bist und gar nicht weißt, wer arbeitet da überhaupt, wer sind denn die Gesichter am Funk und wie sieht denn das überhaupt aus auf der Leitstelle?
Vielleicht mal ein guter Hinweis, dass das für Menschen, die das interessiert, durchaus möglich ist, denen mal Hallo zu sagen.
Ja, Menschen absolut, da, ne? Natürlich. Ja. Und ich finde, es gehört sich auch, wenn man Praktikanten hat und die meisten, die im Streifendienst sind, haben ja Praktikanten bei sich, wenn man Tutor ist und da gehört sich das, dass man... mit den Praktikanten auch mal zur Leitstelle geht und denen das auch zeigt.
Ja. Also ich war ja mal da, auch beruflich hier als Kommissar Danger und ich habe mir sagen lassen, bei Vollmond, da sind die Leute besonders interessant und spannend.
Ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, aber mich würde es nicht wundern, nein.
Vollmond und Hitze kennst du vielleicht auch dann noch vom Streifendienst, ne? Da drehen dann ein, zwei Mal Leute nochmal eher frei, glaube ich.
Ja, ne? Doch, das kann gut sein, ja.
Und möglicherweise, wenn man ein Schneeflöckchen fällt.
Ja gut, das ist dann...
Könnte auch passieren.
Wegen Autofahrerinnen und Fahrern. Ne?
Ja, aber gut, da sind wir ja nicht mehr so belastet hier. Ne?
Nee, es schneit ja nicht mehr. Der Klimawandel ist super. Ja.
Naja.
Das schneiden wir nicht raus. Ja. Ela, mach mal schnell weiter.
Ja, was ist dir denn so aus dem Streifendienst vielleicht in Erinnerung geblieben oder auch jetzt bei deiner Erfahrung auf der Leitstelle? Jetzt von dem Einsatz hast du ja, von dem ganz herausragenden Einsatz hast du erzählt. Ach, ganz kurz, bist du dafür irgendwie belobigt worden oder hast du dafür noch eine Anerkennung bekommen? Oder?
Ja, ich bin tatsächlich belobigt worden. Ja. Genau. Grüße gehen raus an meinen Dienstgruppenleiter, der das fleißig gesteuert hat.
Ja, hat was mit Wertschätzung zu tun.
Auf jeden Fall bin ich auch dankbar für die Wertschätzung dann zu erfahren. Bin jetzt nicht der Mensch, der da gerne viel Lob bekommt, aber doch, es tat auf jeden Fall gut.
Für sowas herausragendes.
Definitiv,
ne?
Ja.
Und noch ganz kurz, das fällt mir auch noch ein, weißt du, was aus der Person geworden ist? Oder ist das dann wirklich, du weißt, ihr habt sie im Krankenhaus übergeben und dann ist auch gut?
Also es war tatsächlich so, wir haben ihn im Krankenhaus übergeben und dann bekommt man nichts mehr mit. Ja. Genau. Also ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich da groß hinterher gewesen wäre, um zu erfragen, was daraus geworden ist. Habe ich nicht gemacht. Es ist, man schließt irgendwie auch einfach damit ab, um das auch nicht irgendwie zu nah an den Rand zu lassen oder so.
Auch nochmal ein interessanter Punkt. Könnte ich mir vorstellen, dass sich das vielleicht ein, zwei Menschen jetzt auch fragen. Kommt das nach gewisser Zeit manchmal nochmal dir in den Kopf? Denkst du da außer heute jetzt ganz wenig drüber nach? Wie dürfen wir uns sowas vorstellen dann?
Nee, tatsächlich gar nicht. Also für mich war diese, also die Situation, der Einsatz war für mich beendet in dem Moment, als wir aus dem Krankenhaus rausgegangen sind. Klar, dass man jetzt noch bei der Belobigung drüber nachgedacht hat, weil man dann auch so ein bisschen erzählen musste oder halt jetzt heute hier. Oder wenn man mal irgendwie Freunde trifft oder neue Leute kennenlernt, dann ist immer dieser klassische Satz, okay, was war denn so das Spannendste, was du bis jetzt passiert hast so, oder was du bis jetzt erlebt hast.
Ja, ja.
Das sind schon so Sachen, wo man dann halt wieder dran denkt, aber es ist jetzt, es war noch nicht so, dass ich dann irgendwie gedacht habe, okay, was ist aus der Person geworden.
Oder dass du auch nochmal den Einsatz im Kopf hast irgendwie oder so. Aber ist das bei dir immer schon so gewesen? Weil vielleicht fragen sich jetzt auch ein, zwei, wie macht Marie das? Ja, dass man irgendwie Sachen auch schneller abschüttelt. Hast du das irgendwie immer schon irgendwie im Blut gehabt? Hast du da irgendwelche Techniken? Hast du das gelernt? Wie ist das bei dir? Oder passiert das einfach?
Ich glaube, das passiert einfach. Also bei uns ist es halt so, wir sprechen tatsächlich einfach viel untereinander mit den Kollegen. Das hilft schon echt sehr, irgendwie auch einfach damit der Sache abzuschließen. Ich glaube, man muss einfach lernen, eine gewisse Distanz zu bewahren zu den Einsätzen. Wie man das lernt, also es war bei mir von Anfang an eigentlich so, dass ich jetzt nicht, weiß ich nicht, nach Wochen hinaus darüber nachgedacht habe, wie ist das passiert oder was war das genau? Oder also ich schließe relativ schnell mit solchen Einsätzen dann auch ab.
Also ich denke ja immer noch über den Ladendieb nach, den ich gefangen habe.
Ja, da müssen wir auch gleich noch. Ach so, den du gefangen
den
hast.
Den habe ich ja gefangen.
Ich dachte jetzt, du meinst die Tresormenschen mit dem Staubsauger, da denkst du.
Warte mal, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz, der Julian Köster schüttelt hier mit dem Kopf von Untrue oder True. Jetzt musst du noch mal ganz kurz ans Mikrofon kommen. Natürlich habe ich den gefangen. Wie kannst du das Gegenteil jetzt behaupten?
Jetzt können alle auf der YouTube-Serie sehen. Ich glaube, das war die Wach- und Wechseldienstfolge, die du gemacht hast in Oberhausen. Ist das korrekt?
Es sah nach Ruhrgebiet aus, ja.
Und es war der Dieb, der in diesem Drogeriemarkt gewesen
Richtig.
Ist.
Richtig. Ja, und den habe ich ja geschnappt.
Ja, lassen wir es so stehen. Ich fand, es ist heute...
Es ist ein guter Teaser, oder?
Es ist ein super Teaser, wenn man Dinge verspricht im Teaser-Team, die vorkommen, aber ja.
Aber ist das eine Straftat oder nein? Nee, das ist ja nicht verboten, ne? Das kann ich ja erstmal so behalten.
Du bist Künstler, du darfst das eh.
Ja, aber es könnte, sag ich mal, sein, dass ich den auch nicht geschnappt habe.
Also ich sag mal so, du warst dabei.
Okay.
So viel möchte ich auf jeden
Fall. Ja, verrat jetzt noch nicht zu viel. Okay.
Du warst dabei.
Aber ich habe schon auch irgendwie geholfen.
Maßgeblich dazu beigetragen, dass er geschnappt werden kann vielleicht?
Jetzt verrat mal nicht zu viel.
Auch das vielleicht möglich. Der Rest muss ich quasi selber sich anschauen.
Das driftet ab heute.
Aber ich habe ja auch mal, warte, bleib mal noch einen Moment hier stehen. Ich habe ja auch mal, das war eine Folge Jugendkriminalität. Da habe ich ja mal einen geweckten Täter, den habe ich ja dann eingebuchtet.
Jugendkriminalität, das war doch nur Podcast.
Da habe ich an der Jalousie geklopft und da war er nicht. Genau, dann bin ich auf die andere Seite gegangen, dann habe ich mir geschnappt.
Die aktuellste Staffel, genau, ich glaube erste Folge sogar.
Ja,
genau, die
war direkt ein Treffer. Erste Folge direkt Treffer, ja.
Genau, da hast du quasi einen Haftbefehl vollstreckt. Nachdem du dich dann doch noch hast überzeugen lassen zu bleiben, obwohl da drin Hundegebell war. Daran kann ich mich auch noch...
Okay, aber das wollten wir jetzt nicht so nach vorne. Okay, danke Julian, reicht auch schon wieder. Ja.
Lass dich wieder setzen.
Nein, aber ich weiß gar nicht, wie wir jetzt drauf gekommen sind, aber die Einsätze, die sind mir halt noch total präsent alle.
Ja, also es ist ja schon so, dass größere Einsätze auch irgendwie, dass man sich noch dran erinnert, wenn man darauf angesprochen wird, aber es ist jetzt nicht so, dass ich, keine Ahnung, einkaufen gehe und sehe jemanden und denke an den Einsatz zurück. Also wenn man aktiv darauf angesprochen wird und erzählen soll, dann klar, dann hat man das alles noch im Kopf, aber es ist nicht so, dass ich, wenn ich privat irgendwie unterwegs bin, mal in solche Sachen denke, groß.
Ela, wo wir Marie heute ja mit ihrer tollen Geschichte, wo wir fast jetzt auf die 100 zugehen, also damit meine ich jetzt nicht unser beider Alter, sondern die Folgen.
Kommen wir aber fast hin, ne?
Ja, aber lass uns da mal schnell drüber weggehen. Was war denn eigentlich so der Einsatz, der für dich irgendwie am meisten in Erinnerung geblieben ist?
Für mich?
Ja.
Für mich? Tatsächlich kein schöner. Das ging raus als, ich weiß nicht mehr, Hilfe ersuchen oder irgendwas. Und zwar hat sich ein Nachbar Sorgen gemacht um seinen Nachbarn. Und Auto stand vor der Tür, obwohl der eigentlich im Urlaub sein wollte. Und dann sind wir da hingefahren. Und dann war die Haustür auf, aber die war so vergittert, also war außen nochmal wie so ein Gartentor vor und wir kamen da nicht rein und drin sah es alles ganz komisch aus mit Pfützen auf dem Boden, Kabel und so, das war alles irgendwie merkwürdig. Und letztendlich war in dem Haus im Keller im letzten Raum, also wir haben schon gedacht, okay, hier ist keiner, ne? Die sind irgendwo anders ausgeflogen, aber da haben wir dann ja, leider zwei tote Menschen gefunden. Das war nicht so schön, ich denke da auch nicht dran, aber jetzt, wo du mich fragst, das war einer der unschönsten Einsätze und der war auch, also im Nachgang haben wir gedacht, boah, das war auch schon ein bisschen creepy, weil in diesem Haus, man wusste ja nicht, was passiert hinter jeder Tür, die man aufmacht, ja. Ein ganz komischer Einsatz war das.
Gab es denn auch noch, wo hier im Hintergrund jetzt schon die Türen knallen hier, gab es denn auch noch einen schönen? Bestimmt auch,
ach,
oder?
Ach, total viele.
Ich bin ja so ein Happy-End-Freund. Ja, jetzt wie klar. Bei Marie, das war ja ausgezeichnet. Aber
ja, die schönsten Einsätze sind natürlich immer die, wo man helfen kann, ist ja ganz klar. Und wenn Leute dankbar sind. Also lustige Einsätze gab es mit Sicherheit auch einige. Aber ich, da habe ich jetzt so, wie der mir jetzt gerade direkt in den Kopf schießt, dieser Einsatz. Hast du da was?
Ist interessant manchmal, ne? Wenn ja, man so ist, drüber ist spricht jetzt einfach so. Hier, ja, wie wir. Weil das ist ja auch so eine Klassikerfrage.
Ich überlege,
ne?
Weiter.
Was war so das, ja, Abgefahrenste, Spannendste? Ich meine, die Geschichte von dir, Marie, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, ist ja schon wirklich schwer zu toppen im Positiven, ja, auch. Aber ich meine, das ist ja auch das Schöne an Polizei, um die Kurve hier wirklich nochmal zu kriegen. Wenn man irgendwie denkt, ach ja, auch auf der Straße oder so, ist das denn so spannend? Dann muss ich ja irgendwie mal blitzen oder dann muss ich das machen. Aber es kann halt wirklich jeden Tag eben auch sowas theoretisch passieren.
Also es sind auf jeden Fall Einsätze dabei, wo man sagt, okay, ich bin echt froh, diesen Beruf gelernt zu haben. Also ob es jetzt, also, so wie Ela gesagt hat, einfach Einsätze sind, wo Personen sind, die sich dann echt die ganze Zeit bedanken und froh sind, dass man da war, dass man geholfen hat. Vermisste Personen, eine ältere demente Dame, ja, genau, die wir die ganze Nacht gesucht haben. Ich, ja, glaube, mein Kollege und ich sind 30.000 Schritte durch eine Kleingartenanlage, mhm, gelaufen und haben gesucht und gesucht im Schnee und dann tatsächlich zusammen mit den Diensthundeführern zusammen kurz vor Dienstende die Dame tatsächlich gefunden. Auch echt, ich glaube, viel länger hätte sie da nicht, mhm, liegen dürfen. Einfach solche Sachen, wo man dann auch nachher im Nachgang Dankeschreiben bekommt von Angehörigen, die einfach dankbar waren, ja, für den Einsatz, für die Kommunikation. Gefasste Täter nach bewaffneten Raubüberfällen auf eine Tankstelle, die dann abgehauen sind, sich irgendwo versteckt haben, die man dann gestellt und festgenommen hat. Solche Einsätze sind dann echt schon dabei, wo man denkt, echt ein cooler Beruf, erlebt man nicht jeden Tag.
Genau. Ich glaube, ein besseres Schlusswort könnten wir kaum finden. Eben. Außer natürlich, in dem Fall war ich mir vorher schon sicher, Marie, dass du es selbstverständlich auch geschafft hast, ob du willst oder nicht, in unser Freundebuch Blaulicht, Brudis und Schwestis. Möchtest du nicht?
Doch,
unbedingt. Der heißt wie Frittenfeld.
Naja, okay, alles klar. Ela, hau
ich
raus.
Fang an.
Ja.
Name? Marie.
Dienstgrad?
POKN.
Behörde?
PP Dortmund.
Dienstjahre?
5.
Warum bist du Polizistin geworden?
Weil mir kein anderer Beruf eingefallen ist.
Sehr gut, sehr ehrliche Antwort. Was ist dein Lieblingsfahrzeug im Dienst?
Oh, es war der alte BMW auf der Autobahn noch.
Der 5er.
Ja.
Welches Hobby hilft dir, nach der Arbeit abzuschalten?
Fußball.
Lieblingsessen im Spätdienst?
Ich koche immer vor. Ich bin nicht der Mensch, der bestellt. Klassisch Nudeln mit viel Gemüse. Irgendwie sowas.
Lieblingspolizeifilm oder Serie?
Boah, bei Filmen bin ich raus.
Ja.
Und bei Serien?
Ich ehrlicherweise. Auch bei beiden raus tatsächlich. Ich, aber irgendeine kennst du?
Mir fällt der Name nicht ein.
Kommissar Rex?
Nee, es ist eine amerikanische Serie.
Warte mal.
Läuft bei Netflix.
Brooklyn
Nine-Nine?
Nein.
The Rookie.
Das muss ich auch mal gucken. Das sagt irgendwie jeder Zweite, ja, aber ich habe es auch noch nie gesehen.
Also es
aber
ist auch eigentlich die einzige Serie, die ich kenne. Ich habe mal reingeguckt, aber aktiv gucken tue ich sie, okay, nicht mehr.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Mehr
Polizeiserien sind es nicht wahrscheinlich.
Ja. Ja. Mehr Polizeiserien sind es nicht. Ja. Ach, dass meine Kollegen immer gesund nach Hause gehen, ist, glaube ich, das Wichtigste.
Das ist schön, ja. Ein Spruch, der dich motiviert.
Zu fragen.
Das Brudi und Schwesti Blaulicht-Tagebuch.
Hat sich alle Ela ausgedacht.
Nein.
Fällt mir gar nichts ein. Ein Spruch, der mich motiviert.
Darf man, ja, auch googeln eigentlich bei der Frage?
Ja, früher hat man in diese kleinen Freundschaftsbücher geschrieben. Und jetzt
man darf schieben sagen?
Man darf schieben, okay, sagen. Ach so.
Ja, da will ich ja nicht schieben sagen. Das ist eine Frage. Ja. Spruch, der mich motiviert und ich sage schieben.
Ja, man kann die Zeit ja brücken, überbrücken. Ja. Ne? schneidet man einfach 5 Minuten raus.
Und nee. Dann Marie überlegt ja in der Zwischenzeit das schon. Ja, ja. Die haut gleich ihren Spruch raus, da fällst du vom Stuhl.
Weitermachen, abschalten nehme ich einfach.
Ist dir gerade spontan eingefallen, super.
Na toll, die Stimme aus dem Off.
Okay.
Weitermachen, abschalten.
Okay.
Habe ich das
Du gefragt? Bist jetzt nee, dran.
Du, ne? Ja, ich glaube schon ganz. Was würdest du tun, wenn du keine Polizistin wärst?
Ich hätte wahrscheinlich irgendeinen praktischen Beruf gemacht. Die Wahl war damals noch, okay, vielleicht irgendwie Grundlehramt studieren oder so, aber auf so dieses reine Studium hatte ich echt gar keinen Bock.
Das hört man auch.
Genau. Es gab 2, 3 Berufe, die fand ich nebenbei noch ganz interessant, so Richtung Physiotherapie, Tischler oder so, vielleicht wäre es irgendwas in die Richtung gewesen.
Und was ist dein lustigster Spitzname im Dienst, sofern du einen hast?
Ja, es gibt ein paar, ja. Wahrscheinlich einfach bezogen auf meinen Nachnamen. Den ich nicht nenne.
Das war clever.
Den Spitznamen vielleicht.
Ja, daraus, das schließt auf meinen Nachnamen.
Ja, ja, okay.
Wenn sie jetzt sagen würde, Müllerin, läge ja relativ nahe, dass
ja,
sie
ich weiß
Schmitz
ja, dass
heißen
sie
würde.
So nicht heißt, ja. Wir kennen ja deinen Nachnamen, ja. Aber wir verraten ihn natürlich auch nicht. Ja. Sonst kein?
Nee, einfacher Vorname. Ich glaube, Spitznamen entstehen schnell bei schwierigen Vornamen. Bei Marie ist das recht einfach.
Okay, dann haben wir für dich die Sonderfrage zum Schluss. Was war deine Lieblingsfrage aus dem Assessment Center?
Boah, das ist lange her.
Daniel hat immer so ein süßes Grinsen. Gucken dir an, ey.
Gab's da was, was dir in Erinnerung geblieben ist?
Aus dem Assessment Center sind mir ein paar Sachen in Erinnerung geblieben, aber
weil das interessiert die Menschen ja, ne? Also ich meine, man kann das, viele googeln das, die Fragen und so, die gibt's glaube ich, aber die werden immer neu gestellt.
Also ich weiß auf jeden Fall, woran ich mich erinnern kann tatsächlich, dass ich bin relativ unvorbereitet, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich habe schon diese Bücher mir angeschaut, so mit so Tests, die man dann...
Hatten die auch mit Polizei zu tun, die Bücher, ja?
Nee, ich glaube, diese Bücher gingen dann primär so um Rechtschreibung und Sachen, die dann halt auch bei diesen Tests abgefragt werden. Ja. Habe mich aber wenig mit Polizei auseinandergesetzt und wurde beim Assessment Center dann gefragt, was die Hundertschaft denn bei der Polizei macht. Und da kann ich mich nämlich noch genau daran erinnern, dass ich absolut gar keinen Plan habe und mir da auch irgendwas zurechtgelogen habe, ja.
War das denn ansatzweise richtig dann? Das würde mich ja nochmal interessieren.
Ja, mir ist nicht viel eingefallen, deswegen habe ich sehr viel über 1, 2 Sachen geredet und irgendwann wurde dann gefragt, so was machen die denn noch?
Ja.
Da wusste ich dann nicht mehr viel.
Das Schöne ist, wir haben auch zur Hundertschaft eine Folge aufgezeichnet. Scrollt Korrekt. Euch einfach mal durch und bis dahin bedanken wir uns wirklich. Marie, es wäre ein Jammer gewesen, wenn du nicht bei der Polizei Nordrhein-Westfalen gelandet wärst.
Und nicht heute hier im Podcast.
So, und deswegen alles, alles Liebe und Gute.
Danke.
Grüße auf die Leitstelle.
Genau. Und an meine alte Dienstgruppe.
So, das ist die Dienstgruppe?
Die Bertha.
Die Bertha.
Genau. Danke, dass du da warst.
Gerne.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.